Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wie zählt man eigentlich bis eins? Wie geht ein australisches Krokodil zum Zahnarzt? Wie sind wir Menschen auf die Idee gekommen, mit Geld zu bezahlen? Und wie können die Pflanzen uns helfen, unsere Welt vor dem Untergang zu bewahren? Vier sehr wichtige, sehr gehwichtige Fragen, die im heutigen Büchermarkt für junge Lesende geklärt werden. Dazu begrüßt sie Tanja Lieske und mit von der Partie sind Christine Knödler und Wieland Freund. Vier Bücher haben wir also für diese Sendung vorbereitet, über die wir gleich diskutieren werden. Und Sie, lieber Herr Freund, stellen uns gleich das erste Buch vor. Geschrieben hat es Caspar Salmen, illustriert wurde es von Matt Hunt. Er ist ein Absolvent der Birmingham School of Arts und soweit ich sehen kann, ist es ihre erste Zusammenarbeit. Wie man bis eins zählt, heißt dieses Bilderbuch. Das klingt nach einer großen Herausforderung, Herr Freund. Was kommt da auf uns zu?
Ein Goldschatz von einem Buch. Dabei gehört es einem Genre zu, das eigentlich ganz enge Grenzen setzt, wie man bis eins zählt, ist nämlich ein Zählbuch. Zählbücher kennt jeder. Meist geht es um einen Apfel, zwei Kirschen, drei Birnen und so weiter. Manchmal ist es aber auch viel besser, wie zum Beispiel in dem berühmtesten Vertreter des Genres, der kleinen Raupe Nimmersatt von Eric Carle. Und so ungefähr in dieser Güteklasse bewegen wir uns hier, meine ich. Ich hatte jedenfalls beim Lesen starke Klassikergefühle, weil wie man bis eins zählt, ist eigentlich ein Anti-Zählbuch. Also die Leser sehen einen Apfel, aber dann folgen eben nicht zwei Birnen, sondern ein Elefant, einer, nicht zwei. Und dann schreien einen zwei riesengroße Wale an. Man soll aber nur die eine winzige Wurst zählen, die auch irgendwo zu sehen ist. Die Bilder zählen also immer weiter. Der Text aber beharrt darauf, dass man immer nur bis eins zählen soll. Die eine Fliege in der Suppe, die eine Ente, die Rollschuh fährt, das eine von 50 gerahmten Bildern, das eine Torte zeigt. Das ist enorm witzig. Der Erzähler wird dabei geradezu zu einem Comedian und ich vergebe 100 Gummipunkte. Nein, ich vergebe natürlich genau einen.
Bevor wir in die Diskussion einsteigen, wichtige Frage, haben Sie sich verzählt, lieber Herr Freund?
Also bis eins hat es immer geklappt, aber das Buch hat ja Geheimnisse und es stellt einem sozusagen kontraintuitive Aufgaben und ich weiß nicht, ob ich bei 50 immer richtig lag.
Frau Knödler, Geheimnisse, das ist was für Sie.
Ja, also wir wollen hier ja eigentlich diskutieren, aber ich schließe mich voll und ganz an. Dieses Buch ist wirklich ein Schatz. Sie, Herr Freund, haben ja eben auch schon Eric Carle erwähnt. Das, finde ich, zeichnet auch durchaus die Bilder aus. Die sind ja irgendwas zwischen cartoonhaft, naiv, sehr witzig und eben diese Idee zu sagen, wir entdecken die Welt, was jeder kennt, über diese Zählbücher, aber wir brechen eine uralte Idee auf, nämlich wir zählen nicht durch, sondern wir erzählen. Das macht dieses Buch eben ganz wunderbar vor. Übrigens, es hat eine Struktur eben in der sozusagen Verweigerung, die natürlich ans Geheimnis appelliert und an das Weltentdecken über Spielen und über das, was man vielleicht eigentlich ja nicht tun soll. Aber es hat trotzdem diese Struktur, nämlich das Witzes durch die Hintertür. Also man sieht sehr viel mehr. Es tun sich plötzlich Verzweigungen auf, die sich sonst nicht auftäten. Sie haben vorher schon die Tradition der Zählbücher genannt. Da ist ganz oft streng eingeteilt, weiß ich nicht, unter Wasser, über Wasser, draußen, drinnen, Kleider, Nahrung und so weiter. Und hier ist es eben eine ganz bunte Mischung, die uns aber ermöglicht, viel, viel mehr Türen aufzumachen.
Dahinter liegt ja, wenn man so will, ein pädagogisches Prinzip, was ein bisschen fies ist auch, also etwas umstritten, nämlich die paradoxe Intervention. Man sagt seinen Kindern, was sie auf keinen Fall tun sollen, jetzt bloß nicht zu Bett gehen und hofft, dass sie natürlich genau das machen, um uns zu widersprechen. Frage an Sie beide, werden wir die erwachsenen Mitzähler, Mitleserinnen da auch ein wenig mit auf die Schippe genommen?
Ich denke schon. Verspottet wird ja hier auch ein Stück weit die Didaktisierung des Kinderbuchs selber, also die Nützlichmachung, das ewige Wir lesen, um zu lernen, um besser in der Schule zu werden und so weiter. Das spielt schon eine Rolle. Andererseits muss man ja sagen, durch die Hintertür passiert genau das. Das Buch wirkt anarchisch, wirkt total antiautoritär. Es ist es aber gar nicht.
Sie haben ja das Stichwort der Erziehung gegeben. Und das macht dieses Buch meines Erachtens so glänzend vor. Das Erziehen, wird ausgehebelt. Es ist tatsächlich ein Spiel, eine Entdeckerleidenschaft, an die da appelliert wird. Und vielleicht noch ein kleines Detail, wie Caspar Salmon und Matt Hunt arbeiten, dass am Anfang ist der Apfel. Es könnte ja auch eine Birne sein. Es ist aber ein Apfel. Ich als Pfarrerstochter bei dem hohen Assoziationspotenzial, was in dem Buch möglich ist, denke natürlich, oh, Baum der Erkenntnis, der Apfel, der ist übrigens am Schluss angebissen und nichts ist passiert, außer ganz viel Spaß und es gibt sogar noch einen Pokal mit vergoldetem Apfel. Also bis ins Detail, bis zur letzten Seite bleiben da zwei ihrer Idee treu. Das ist großartig.
Wir dürfen festhalten, zwei Kritiker und eine Moderatorin sind begeistert von Caspar Salmon und Matt Hunts Buch. Uwe Michael Gutschan hat übersetzt, wie man bis eins zählt. Erschienen im Verlag Antje Kunstmann in München. 32 Seiten gibt es für 16 Euro. So, jetzt gehen wir nach Australien und klären erst mal, was ein Billabong ist. Ich habe nachgelesen. Man versteht darunter einen Teich oder sogar einen kleinen See, der übrig bleibt, wenn ein Fluss seinen Lauf verändert. Billabongs können so groß sein, dass sich Krokodile darin aufhalten. Das sage ich jetzt gleich, damit nicht die Idee aufkommt. Unser Autor Matthias Gröner hätte geschummelt. Geschummelt hat er, aber anderswo. Er ist Autor, Journalist und Lyriker und lebt in der Nähe von Lübeck. Der Billabong-König ist dieses Debüt, mit dem wir es heute zu tun haben. Und Frau Knödler, was erwartet uns hier?
Ja, uns erwartet ein Krokodil, nämlich Ben. Er ist der Billabong-König, der Titelgebende, und er ist ein stolzer und mächtiger Herrscher, zumindest denkt er das. Bis sich eine Gräte in seinen Zähnen verfängt, er fürchterliche Zahnschmerzen bekommt und trotz seiner Angst, die er hat, obwohl er ein großes, starkes, gefährliches Krokodil ist, zum Zahnarzt muss. In dem Fall, im Krokodilfall, führt ihn das zu den sogenannten Krokodilwächtern. Das sind kleine Vögelchen. Womöglich ist das, was Sie eben meinten mit er schummelt doch, der Herr Autor. Also, diese Vögel reinigen Krokodilgebisse von Nahrungsresten und sind wiederum, ernähren sie sich auch davon. Es ist also eine klassische Symbiose oder wie der Autor das erklärt, auch Tiere halten zusammen, selbst dann, wenn sie völlig unterschiedlich sind. So, unser Billabong-König landet bei Kaukasius Grätenzier, der zweite Iro-Exzellenz von Stolzhausen-Stammberg. Und man könnte schon ahnen, wer sich so nennt, ist vermutlich ein Aufschneider. Kaukasius zitiert seinen Patienten zu sich her, befreit ihn von der Gräte und hat aber einen Auftrag. Nämlich, Ben soll den Konkurrenten Roger töten, umbringen, kalt machen, also ein Zitat. In der Not unterschreibt Ben, wir erinnern uns, Zahnschmerzen sind ein gutes Druckmittel, aber seinen Auftrag erfüllt er nicht. Vielmehr sagt er, ich habe alles gegeben und so gehandelt, wie ich handeln muss. Und dann passiert auch alles, wie es kommen muss. Bei seiner Rückkehr wird Ben verhaftet. Kaukasius hat inzwischen komplett das Sagen. Die Tiere hat er auf seine Seite gebracht. Sieht nicht gut aus für Ben. Aber es gibt den guten Rat. Auch das ist eine Art Federvieh. Und mit dem gelingt es schließlich dem Ben, sich zu befreien. Es gibt einen Kampf und es gibt eine gerechte Strafe. Ich glaube, es ist wichtig, genauso wichtig wie die Versöhnung am Ende.
Okay, also es ist ziemlich viel los. Macht, Ohnmacht, Autoritätsstudien, Tyrannei, ein Versprechen, das man vielleicht nicht halten sollte. Lesen Sie darin, Frau Knödler, eine Verwandlung oder auch ja, ein Zitat der klassischen Fabel?
Einerseits insofern natürlich schon, weil es eine lehrreiche Geschichte ist, die uns da über die Tierwelt erzählt wird. Ich lese aber tatsächlich auch sehr viel Lehrreiches. Also es werden ja nun große Themen verhandelt. Ich bin mir nicht sicher, ob die Aktualität dieser Themen, Diktatur, Gier, Manipulation, Kriege führen etc., ob das schon zur Entstehung der Geschichte derart bekannt war, dass es darauf rauslaufen könnte. Aber es geht auch sowas wie um Tyrannenmord. Und all das wird verhandelt übrigens fast wie auf einer Bühne.
Herr Freund, wie sehen Sie das?
Ja, Fabel unbedingt. Ich würde sagen, es ist so eine Art Aesop auf exotisch. Aber worüber wir ja noch gar nicht gesprochen haben, ist die Form, die sich von der Fabel nämlich insofern unterscheidet, als wir keinen autorialen Erzähler haben, der uns jetzt sagt, wie das gelaufen ist mit dem Fuchs und der Ente oder so, sondern die Geschichte wird erzählt von dem Erzähler, also Matthias Kröner, könnte man behaupten, wenn wir Autor und Erzähler hier mal verwechseln dürfen, und dem Billagong-König Ben selber. Und das ist ja ganz anders als in der herkömmlichen Fabel. Das heißt also, das Bemühen um Dialog, eine demokratische Erzählform, könnte man sagen, die gibt es im Buch schon selber. Die fallen sich ins Wort, die ringen auch ein bisschen darum, wer denn jetzt was erzählen darf. Die legen manchmal gnadenlos die Schwächen bloß. Der eine ist vielleicht ein Aufschneider, der andere hat vielleicht auch mal eine schlechte Idee, spricht der Autor. Und das unterscheidet sich sehr von der Fabel und ist der eigentliche Reiz, sozusagen das unverwechselbare Kennzeichen dieses Buchs.
Ist das vielleicht ein bisschen bemüht hin und wieder oder ist das bei Ihnen beiden gut angekommen? Ich frage Sie erst nochmal, Herr Freund.
Das gelingt eigentlich meistens. Das kann man nicht ewig machen. So. Aber das Buch ist recht kurz mit ungefähr 150 Seiten. Also ich würde sagen, es ist gelungen, ja.
Dann lassen Sie uns doch noch kurz über die Illustrationen von Mina Braun sprechen. Sie hat in Kassel und in Edinburgh Design studiert und bekennt sich sehr zur Tradition des Drucks und des Sketches. Sie hat eine Weile auch in Großbritannien gearbeitet und ich finde, das merkt man. Es ist witzig, es ist minimalistisch und trägt durchaus zum Gelingen des Unternehmens bei. Was meinen Sie, Frau Knödler?
Ja, vielleicht auch mit gewissen Einschränkungen, was sich bei mir übrigens auch auf das Dialogische bezieht, dieser sehr gesetzten Form. Das kann man auch mit der Illustrationsform verbinden. Durch die Einheitlichkeit des Stils besteht vielleicht ein bisschen die Gefahr des Dekorativen und das, um den Bogen zurückzuschlagen zu dem Dialogischen, das war da eben manchmal auch so. Also, dass man merkt, der Dialog muss jetzt auch wieder bedient werden. Also mich hat es am Anfang zum Beispiel mehr überzeugt als gegen Ende der Geschichte.
Gut, es ist ein Debüt. Ich denke, wir können festhalten, es ist ein würdiges Debüt von Matthias Kröner, der Billabong-König. Illustriert hat Mina Braun, erschienen im Verlag Belz und Gelberg. 162 Seiten, 15 Euro. So, jetzt haben wir das dritte Debüt des Tages und wir werden ökologisch. Die Autorin ist allerdings schon bekannt, Ute Scheub. Sie ist promovierte Politikwissenschaftlerin, Mitbegründerin der Tageszeitung Taz. Sie schreibt auf ihrer Homepage, dass sie die erste Umweltredakteurin der Bundesrepublik war. Sie hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, die sich mit einer ökologischen und feministischen Perspektive für die Verwandlung unserer Gesellschaft beschäftigen. Und hinzu kommt jetzt ein Kinderbuch, Der große Streik der Pflanzen, Herr Freund. Was haben wir da in den Händen?
Ein Klimaroman. Also Climate Fiction nennt man das heute. Und diese Geschichten gehören folgerichtig immer der dystopischen Literatur zu, denn die Bedrohung durch die Klimakrise ist ja gewaltig. Und Ute Scheubs Geschichte nimmt in einem Gewächshaus ihren Anfang. Wir sehen eine Art Massentierhaltung von Pflanzen, während draußen Dürre und Extremwetter herrschen. Und die Pflanzen, allen voran Mohana Mohn, eine Mohnblume, wie der Name sagt, beginnen sich zu wehren. Mit der Tochter der Gärtnerin, Tamara heißt sie, und ihrem Freund Aldo, dem Sohn eines mächtigen Wirtschaftsbosses, wie es heißt, kommunizieren sie über ein Gerät voller künstlicher Intelligenz nach Pflanzenart, vornehmlich erstmal über Duftstoffe, und planen so den Aufstand und gehen in den Streik. Infolge dieses Streiks kommt es zu einem Nahrungsmittelmangel, dann zu einem Toilettenpapiermangel, Stichwort Zellstoff. Und schließlich kommt es zu Verhandlungen mit einer ziemlich finsteren Regierung, der mittlerweile auch Aldos Vater angehört. Am Ende dieser ebenso finsteren Dystopie, das darf man im Kinderbuch, glaube ich, verraten, steht eine grüne Utopie. Und wenn Sie jetzt an Erich Kästners Konferenz der Tiere denken, liegen Sie, glaube ich, richtig.
Genau. Alles kommt zum guten Ende, aber es wird natürlich auch klar, dass viel auf dem Spiel steht und es wird sehr viel erklärt. Nicht nur im Anhang, sondern auch schon im Text. Zum Beispiel, wie der Treibhauseffekt zustande kommt, wie Humus entsteht, dass auch wir Menschen Teil des ökologischen Kreislaufs sind. Da wir es jetzt aber mit Fiktion zu tun haben, die Frage vielleicht mal an Sie, Frau Knödler. Wie gelingt es Ute Scheub denn, das literarisch zu vermitteln?
Also für mich ist es eines der Fälle, wo das Anliegen, derart im Vordergrund steht, dass das Erzählerische enorm auf der Strecke bleibt. Also es ist einerseits natürlich beeindruckend, was da für ein Detailwissen besteht. Aber ich würde sagen, es ist auch hinderlich. Jetzt fange ich mal mit dem Positiven an. Sowas wie die Sprache der Pflanzen, die Kommunikation unter Pflanzen über Düfte oder Stresshormone oder so etwas wie die Existenz des Wood Wide Web überhaupt mal ins Gespräch zu bringen, in die Literatur zu bringen, in die Kinderliteratur zu bringen, ist sehr interessant. Es sind wichtige, um nicht zu sagen existenzielle Themen, aber es wird eben ganz, ganz lang, Sie haben es ja gerade schon erwähnt, erklärt, korrigiert. Manchmal hat es für mich mehr eine Art des Referats und um es jetzt mal an einer Sache festzumachen, weil sowas kann man ja immer schön behaupten, fange ich mal mit der Vorstellung der Figuren an. Die gehen in dieses Treibhaus, sie stellen sich gegenseitig vor und das, ich dachte so wie so ein Bewerbungsgespräch. Aldo und ich kennen uns aus der Kita und dann ist eben diese Tamara so ein beherztes Mädchen, also auch sehr, die sind sehr festgelegt auf Stereotype, während Aldo eben so brav ist. Also es ist sehr, sehr wohlmeinend und trotz aller Zuspitzung bleibt für mich die Dramaturgie eines erzählenden Textes auf der Strecke.
Die Erzählung im Dienst der Botschaft, ist das eine Kritik, die Sie teilen, Herr Freund?
Ja, ich bin fasziniert von Nature Writing und das hier gehört eigentlich in den Bereich des Nature Writing. Mit einem Bezug auf viele Gewehrs, Männer und Frauen. Wood Wide Web, das ist populär gemacht von Peter Wohlleben. Wenn das Sterben in der Natur ankommt, dann wird auf Elisabeth Kolbert und das sechste Sterben in Bezug genommen. Und diese ganzen Sachteile sind nicht originell, aber sehr interessant. Es gibt aber eben einen Punkt, wo das Buch, glaube ich, wirklich versagt. Und das ist, wenn man sich fragt, warum betreiben wir denn Nature Writing? Und das ist doch eigentlich, um der Natur erzählend eine Stimme zu geben, um auf ihre Andersartigkeit hinzuweisen und so weiter. Und das gerät im Buch recht bald eigentlich völlig in Vergessenheit.
Nun läuft das Ganze ja auf eine Bürokratie hinaus. Und ich muss jetzt zugeben, ich bin nicht so drin in dem Klimadialog und habe hier wirklich interessante Sachen gelernt. Nämlich, dass es noch nicht zu spät ist, dass wir noch Chancen haben, unseren Planeten zu retten, dass eine Kreislaufwirtschaft machbar ist und eine Bürokratie wäre eine Weiterentwicklung der Demokratie, nämlich eine Gesellschaft, in der auch Tiere und Pflanzen Rechte haben. Das erklärt Ute Scheub alles auch noch mal sehr einsichtig im Nachwort. Und jetzt doch noch mal die Frage an Sie. Dieses Buch ist ja wirklich wichtig. Würde man für ein Projekt solcher Größenordnung nicht doch ein paar literarische Abstriche machen?
Ich fürchte, dass durch die Art der, sag ich jetzt mal, Präsentation des Anliegen eben auf der Strecke bleibt. Also ich glaube, dass LeserInnen aussteigen, weil es zäh ist. Also Sie haben gerade das Nachwort ins Spiel gebracht. Das fand ich überaus erhellend. Ich habe so gedacht, wäre es besser, wenn man nicht so eine, ich nenne es jetzt mal etwas übertrieben, Mogelpackung macht, sondern wenn man sagt, so, ich mache jetzt sowas wie damals Sophies Welt oder was. Also ich behaupte gleich gar nicht, dass ich da eine Geschichte erzähle. Das wäre, glaube ich, sinnvoller gewesen. Ich weiß nicht, wie zielführend es ist.
Ich sehe hier lauter weiße Flecken und vor allen Dingen der größte weiße Fleck, den ich sehe, das ist die Demokratie und die Zivilgesellschaft selber. Hier werden ja auch viele Menschen im Buch geschildert und die heißen dann Putin und sind Verteidigungsminister oder tragen den Namen von, ich glaube, ostelbischen Junkern, als gäbe es gar keine Demokratie. Und das finde ich sehr, sehr schwierig. Das Ganze ist politisiert wie ein Twitter-Feed und das ist bei Twitter schon ziemlich unangenehm.
Gut, dann heißt es für unsere Hörerinnen und Hörer am besten selbst nachlesen, was es auf sich hat mit diesem Buch von Ute Scheub, Der große Streik der Pflanzen. Es ist erschienen bei Jacobi und Stuart in Berlin. 224 Seiten kosten 16 Euro. So, und jetzt haben wir noch ein Sachbuch vor uns. Wir kommen zu dem Element, wegen dem die Welt in dem Zustand ist, in der wir sie derzeit vorfinden. Das sagen zumindest viele kluge Köpfe. Es geht um das Geld. Alles Geld der Welt. So heißt dieses neue Buch von Vitali Konstantinow. Er wurde 1963 in Odessa geboren und hat in der Sowjetunion Freihandzeichnen und Architektur gelernt, in Deutschland Malerei und Grafik. Er ist ein sehr angesehener, vielbeschäftigter Illustrator, umso neugieriger sind wir, welchen Zugang er denn wählt zu einem so komplexen Thema, wie es das Geld darstellt, Frau Knödler.
Er wählt die Form des Sachbuchcomics und das Tolle daran ist, es ist ja ein Anschlussband, könnte man sagen. Vitali Konstantinow hat ja schon über Schrift einen ähnlichen Sachbuchcomic gemacht. Er beherrscht beides, das Wort und das Bild, und er beherrscht es, die Komplexität von Themen in eine Art Fundgrube der Informationen zu verwandeln. Man muss dazu sagen, man muss sich reinversenken, man muss sich einlassen, aber genau darin liegt meines Erachtens auch die einerseits Herausforderung, aber eben auch das große Vergnügen. Man ist sehr im Dialog mit dem Buch. Hier also geht es um das Geld, das ist ein weltbewegendes Instrument, wie wir wissen. Es geht um Ideen von Besitz, Wertschöpfung, über Reichtum und um die Konsequenzen, nämlich Ungleichheit und Armut. Es wird Kapitalismus, Kommunismus, Handel, Märkte, Globalisierung, Riesenthemen werden angesprochen. Es hat aber zum Glück eine sehr gute Struktur, nämlich drei unterschiedlich umfängliche Kapitel. Und in dem Fall finde ich tatsächlich auch wieder den Anhang sehr bemerkenswert mit einem Zeitstrahl der Geschichte des Geldes, Buchtipps, Links, Hinweis zu Museen und Sammlungen, einem ganz tollen Nachwort, einem Bonus mit noch mehr witzigen Details. Also diese Begeisterung fürs Thema des Autors und Illustrators strotzt sozusagen aus jeder Seite bis zum Schluss.
Im Nachwort, das Sie angesprochen haben, ist ja auch die Rede davon, dass Geld ein unglaubliches Faszinosum sei. Ging auch Ihnen das so, Herr Freund? War dieses Buch faszinierend für Sie?
Ja, in der Form, in seiner stupenden Vielfalt. Fundgrube ist ein schönes Stichwort. Das ist unheimlich beeindruckend. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Buch. Und doch ein bisschen Wasser in den Wein. Es werden doch meist ja doch nur Anfänge gemacht. Das liegt an der Form. Wir haben es mit einem Comic zu tun. Der Platz ist, wenn man mal von Nachworten absieht, gering. Und dann fallen unheimlich viele Schlagwörter. Es werden ganz viele Mikrogeschichten angerissen, mit denen man am Ende dann aber auch doch auf ziemlich allein ist. Also der Regelfall ist eigentlich too much information. 24 zu sind ein Liang. Na gut, und dann? Also gelegentlich hat man leider den Eindruck, man käme mit der Wikipedia jetzt weiter. Also von Schweden nach Mexiko ist es manchmal nur ein Pendel. Also ich muss es gestehen, ich war des Öfteren verwirrt.
Ja, und die eigentliche Frage steht, denke ich, am Ende immer noch im Raum. Was ist Geld denn jetzt? Ist es ein Tauschmittel? Hat es nur einen materiellen Wert? Gibt es einen ideellen Wert? Wie kommt es, dass es schmutzig oder eben auch nicht schmutzig sein kann? Frau Knödler, Frage nochmal an Sie. Gab es denn für Sie Antworten auf all diese Fragen?
Ja, die Hauptantwort war für mich, und es nimmt vielleicht ein bisschen diese Schwierigkeiten, die ich durchaus auch sehe, mit auf, dass es diese eine Antwort nicht gibt. Also wer über Geld nachdenkt, der kriegt keine eine eindeutige ideologiefreie Antwort. Das gibt es einfach nicht. Und das hält Vitali Konstantinow absolut aus. In der Schwebe mutet es uns zu. Und ja, es stimmt, es wird wahnsinnig viel angerissen. Es ist auch oft nicht voraussetzungslos. Aber ich finde, dass es einen eben so einlädt, sich selber weiterhin schlau zu machen. Also für mich hat es auch einen bekennenden Anfang, zu sagen, ich liefere jetzt hier mal ganz viel Input. Sich schlau machen ist ein Prozess und der ist eben ohne Ideologie nicht zu haben. Und das bündelt er ja in einem Zitat im Nachwort, das ich vielleicht kurz lesen darf. Die Anwendung eines Instruments hängt von der Person ab, die es in Händen hält. Die Menschen haben ein sehr mächtiges Instrument erfunden. Jetzt bleibt nur, endlich zu lernen, vernünftig damit umzugehen. Und das war für mich ein ganz hoher Erkenntniswert. Und da schwingt ja dann immer auch mit, dann können Menschen es wieder anders machen. Zum Beispiel ist eine Welt ohne Geld vorstellbar. Und was für Werte gelten dann?
Herr Freund, wem würden Sie dieses Buch schenken?
Ich glaube, einem Teenager jederzeit und einem bibliophilen Menschen auch jederzeit.
Vitali Konstantinow, Alles Geld der Welt, ist erschienen im Gerstenberg Verlag. 80 Seiten gibt es für 26 Euro und es ist in jeder Hinsicht ein lesenswertes, ein verschenkenswertes Buch. Und das war's schon heute im Büchermarkt für junge Lesende. Vielen Dank an Christine Knödler und Wieland Freund. Und hier geht es jetzt weiter mit der Sendung Computer und Kommunikation. An dieser Stelle dankt für Ihre Aufmerksamkeit Tanja Lieske.